Ja, es ist erstaunlich, wie unser Herr weiß, was dran ist und was wichtig ist für uns. Jederzeit weiß er ganz genau, was wichtig ist für uns. Ich habe der heutigen Predigt den Titel gegeben: Freut euch. Aber es geht noch weiter. Aber über das Richtige. Freut euch, aber über das Richtige. Ja, es ist tatsächlich so, wie wir gehört haben, das Leben als Christ ist das beste Leben, das es überhaupt gibt. Es ist das weitaus beste Leben. Eben auch, was Kim gesagt hat, was unsere Zukunftsperspektive ist, was wir jetzt von Raphael gehört haben. Wer in dieser Welt hat Grund, ganz echt Grund, sich ewig und richtig und tief zu freuen, wenn nicht wir, als die Kinder des Herrn, als die Kinder des Allerhöchsten? Aber das christliche Leben ist auch, ich denke, das kann man wirklich so sagen, vielleicht eines der schwierigsten Leben, die es gibt, die Menschen leben können. Es ist nicht einfach. Und kein Mensch hätte nur den Hauch einer Chance, das Leben als Christ zu leben, wenn da nicht unser Herr wäre, wenn da nicht die Kraft Gottes, der Heilige Geist wäre, der in uns das Leben lebt, das wir leben sollen. Und so können wir erahnen, wie intensiv ein Leben ist als Kind Gottes, geprägt von Freude, von Erfüllung, geprägt von Schwierigkeiten, Last, drückende Not oft. Beides zusammen. Und das ist ja das, was uns manchmal so Schwierigkeiten macht. Wir schauen so gerne natürlich auf die Freude und haben oft auch ein schlechtes Gewissen. Ja, aber bei mir ist die Freude nicht immer so, wie ich höre und wie sehr ich mich freuen sollte wegen dem, was ich habe in Christus. Ich denke nicht, dass wir uns bedrücken lassen müssen deswegen. Es ist einfach eine Realität. Und auch das Wort Gottes spricht übrigens im Zusammenhang mit Freude sehr oft, sehr oft. Ich habe es nicht gezählt, aber es wäre eine interessante Bibelarbeit. Wie oft spricht es im Zusammenhang mit Freude über etwas Zukünftiges, über etwas, das in der Zukunft liegt, in der Zukunftsform. Zum Beispiel die Stelle Apostelgeschichte 2, die Raphael gelesen hat. Vor dir wird Freude sein, steht dort. Zukunft. Und es steht, die mit Tränen sehen. Die mit Tränen sehen, sie werden mit Freude ernten. Das muss nicht unbedingt alles in der Ewigkeit liegen, das glaube ich auch nicht, dass wir mit Freude ernten dürfen. Aber wenigstens ist es in diesem Vers mit in der Zukunft formuliert. Und es ist eine Tatsache, wir sehen mit Tränen. Vielleicht darf ich da auch kurz den Einschub machen über diese letzten Wochen, die letzten Zeiten, die waren so beladen. Es gibt, ich kann das nicht formulieren vor euch, es gibt auch schwer Worte, das auszudrücken, wie schwer, wie tief die Finsternis und die Last war über gewisse Dinge in der letzten Zeit. Und kann mich kaum erinnern, dass ich das so intensiv erlebt habe, aber auch, was jetzt ganz kürzlich passiert ist. Auch in der Familie ist es aufgefallen, einfach die Bedrückung, die auf mir lag, zentnerschwer. Und gestern durfte ich etwas erleben. Es ist so vieles von dem einfach abgefallen. Einfach abgefallen plötzlich. konnte auch diese Nacht kaum schlafen, aus innerem Bewegtsein, aus der inneren Zuversicht heraus, er ist unser Haupt. Wir sind seine Gemeinde. Er wirkt in unserer Mitte. Und wir sehen nur das Äußere und wir nehmen nicht voll wahr, was hinter den Kulissen passiert. Wir haben allen Grund, zuversichtlich zu sein und uns zu freuen. Das ist mir spürbar so ergangen und es ist nicht einfach, all die Lasten sind weg. Sie sind noch genau gleich da. Aber es hat sich innerlich etwas verändert. Ich habe mich so gefreut gestern Abend, so gefreut, weil der Beweis ist da, dass der Herr Jesus in unserer Mitte ist und wirkt, dass er hinter den Kulissen etwas am Aufbauen ist, wo wir uns darüber nur mit größter Freude freuen können. Ich kann es jetzt noch nicht in Worte fassen, aber ich bin so dankbar. Ich bin vor dem Herrn gewesen, habe einfach gedankt und Freudentränen geweint über sein Wirken. Ja, so wollen wir noch in das Wort schauen. Lukas 10. Wir kommen zu einem Abschnitt, der ist irgendwie schwierig auf den ersten Blick. Es ist so ein Zwischenabschnitt nach dieser intensiven Lehre, die wir jetzt hatten über die Jüngerschaft, über die Nachfolge, über den Preis der Nachfolge und so weiter. Und dann das praktische Beispiel, wie der Herr Jesus die 70 Jünger aussendet und wie wir das auch so wichtig, heilsgeschichtlich richtig einordnen müssen, um das richtig zu verstehen. Kommt jetzt dort zwischen Vers 17 und 24, so wie ein ganz verschiedene Themen, ein Einschub, bevor das dann dieses bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommen wird, in Kapitel 10, ab Vers 25. Und ich habe gedacht zuerst, ja, das gehen wir schnell durch und dann kommen wir zu diesem wichtigen Gleichnis. Und habe rasch gemerkt, wie wichtig die Verse, jedes einzelne Wort, jeder einzelne Vers, wie wichtig das er ist. Es ist nicht einfach Füllmaterial, bei weitem nicht. Es ist tiefe biblische Lehre. Und darum kann ich nicht garantieren, wie weit wir kommen. Wir kommen mit Sicherheit nicht bis zu Vers 24. Ich möchte einfach Vers 16 noch einmal lesen. Der Herr Jesus sagt es zu diesen 70 namenlosen Jüngern. Vers 16. Namenlose Jünger, aber ausgerüstete Jünger. Ausgerüstet mit seiner Vollmacht und mit seinem Auftrag. Ausgerüstet. Und denen sagt er, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, oder sehr oft ist das Wort übersetzt mit verachtet, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft oder verachtet, der verwirft den, der mich gesandt hat. Und diesem gegenüber steht wieder eine Aussage wie eben zum Beispiel Matthäus 5, 11. Freut euch oder glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch. So möchte ich die Verse 17 bis 20 lesen aus Lukas 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was für ein Text, was für eine Beschreibung dieser Begebenheit. Wieder so gerade umgekehrt, als wir es menschlich formulieren oder betrachten würden. Genau umgekehrt. Eben göttlich, biblisches Denken. Ich bete, dass unser Denken mehr und mehr biblisch geprägt sein darf. Mit der biblischen Nüchternheit und nicht mit der menschlichen, humanistischen, verdorbenen Unnüchternheit. Was uns hier geschildert wird, wenn wir das nicht richtig heilsgeschichtlich einordnen, dann kommen wir auf falsche Schlüsse. Und viele sind auf falsche Schlüsse gekommen. Darum müssen wir etwas auch hier wieder verweilen bei den heilsgeschichtlichen Linien. Und ich denke, wir sind heute so wenige, das ist gar nicht so unpassend, dass wir einfach eine Bibellektion uns wieder vor Augen führen. Die 70 kehrten zurück. Und wir können ja nachvollziehen, in welchem Gemütszustand sie zurückkehrten. Sie waren tief bewegt. Sie konnten es immer noch kaum fassen, was sie erlebt hatten. Sie konnten es kaum fassen. So wie es tönt, war nichts Negatives im Vordergrund, als sie dem Herrn berichteten. Wenn sie auch hier und da ganz sicher die Ablehnung erlebt haben mögen, von denen der Herr ihnen verheißen hat. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, geht hinaus auf die Gasse und sprecht, den Staub schütteln wir von. Ganz sicher hatten sie das auch erlebt. Aber es war das andere weit, weit im Vordergrund. Sie waren voll Begeisterung und Freude. Sie sahen, wie Kranke gesund wurden unter ihren Händen, unter ihrem Gebet. Stellt euch mal vor, einfache Menschen haben so etwas erlebt. Sie hatten den Auftrag Jesu auf sich, die Vollmacht Jesu auf sich. Unter ihrem Gebet sind Krankheiten sofort verschwunden, sichtbar, wahrnehmbar. Und noch unglaublicher, Dämonen sind ausgefahren aus Menschen, aus armen, geknechteten, schrecklich zugerichteten Menschen sind Dämonen ausgefahren, unter ihrem Gebet. Diese Jünger wussten ganz genau, dass normale Menschen gegen dämonische Mächte immer unterliegen werden. Der natürliche, normale Mensch wird immer gegen dämonische Mächte, auf die er sich eingelassen hat, unterliegen. Er hat keine Chance. Sie sind viel stärker. Warum? Satan selber der Fürst in der Luft, wie er genannt wird. Er selber ist Oberbefehlshaber dieser Legionen von Dämonen. Die wirken auf die Menschheit. Andere Namen für Satan werden wir noch begegnen. Zum Beispiel der feuerrote Drache oder der große Drache, die alte Schlange bei Eva, der Teufel, Diabolos, Durcheinanderbringer, Verräter oder der Böse oder der Starke. Das sind alles Titel dieses Oberbefehlshabers. Und die Jünger wussten um diese Realität. Kein normaler Mensch hat die Fähigkeit, diese Mächte zu bezwingen. Und sie sind eine Realität. Und sie als einfache Jünger durften erleben, wie ihnen die Dämonen im Namen Jesu unterlagen. Stellen wir uns das bildhaft vor, wie das war. Und nun erklärt der Herr Jesus, warum das so ist, warum das so war zu diesem Zeitpunkt. Er hat das schon vorher begonnen, diese Erklärung. Das Neue Testament führt sie weiter. Die ganze Bibel führt diese Erklärung uns vor Augen. Warum, dass das so war? Und gleichzeitig bestätigt er sie, also die Jünger, in ihrer Freude und in ihrer Begeisterung darüber. Überhaupt nicht. Ist das nicht erstaunlich? Er bestätigt ihre Freude darüber in keiner Art und Weise, sondern er korrigiert sie, und zwar deutlich. Zur Erklärung dieser Situation damals. Wir haben heute ja so schöne Tools zur Verfügung. Stellen wir uns Google Earth vor. Unglaublich eigentlich, wie jeder Mensch heute praktisch von jeder Richtung aus dem Weltall die Erde sich sichtbar machen kann. Und diese Erde müssen wir uns kurz jetzt innerlich vor Augen halten, wie wir alle sie aus dem Weltall so leicht sehen können. Und wir wissen, was passiert ist mit dieser Erde. Das persönliche Auftreten und Wirken des Sohnes Gottes als Mensch aus Fleisch und Blut auf dieser Erde. Stellen wir uns das innerlich vor. Gott kam auf diese Erde. Der Herr Jesus ist hier, wo er das spricht. Aus Fleisch und Blut ein Mensch. Aber er ist Gott und er ist auf dieser Erde. Die Tatsache, dass der verheißene Messias des Volkes Gottes sichtbar auf die Erde zu seinem Volk gekommen ist. Stellen wir uns das vor. Stellen wir uns die Erde vor. Der Messias ist dort in diesem kleinen Punkt Israel gekommen, als der angekündigt war. Der Messias ist da, unter seinem Volk. Er ist der Echte. Er ist es. Was für ein gewaltiger Einschub in die Menschheitsgeschichte war dieser Moment. Können wir das ein bisschen nachvollziehen? Wie gewaltig die Ereignisse waren. Die Tatsache schon nur, dass Jesus Christus auf dieser Erde war, zu diesem Zeitpunkt. Ein gewaltiger Einschub in diese Geschichte dieser verdorbenen, der Sünde verfallenen Menschheitsgeschichte. Und ein gewaltiger Einschub in den Herrschaftsbereich Satans über diese Erde und über ihre Menschen. Ein gewaltiger Einschub. Und jetzt können wir uns, vielleicht ist das ein dummer Vergleich, aber so etwas wie ein Google Heaven vorstellen. Das gibt es nicht. Das versucht der Mensch mit allen Mitteln. Er wird es nie schaffen. Ich meine nicht das Universum, den zweiten Himmel. Ich meine den dritten Himmel. Das Jenseits. Den Thronsaal Gottes. Nach seiner Überheblichkeit und Rebellion gegen den heiligen, allmächtigen Gott musste Satan den Thron Gottes verlassen. Und es wurde ihm ein Stern zugewiesen, wie übrigens alle normale Engel einen zugewiesenen Stern als Wohnstätte haben. Das können wir aus einigen Andeutungen in der Bibel schließen. Darum ist Stern oft ein Bild für Engel. Ein Stern, ein Himmelskörper wurde ihm zugewiesen, als er seinen Platz schirmend über dem Thron Gottes verlassen musste. Ein Himmelskörper als Wohnort und Herrschaftsbereich. Welcher Himmelskörper war das denn? Wie heißt denn dieser Himmelskörper?
Unsere Erde.
Erde. Und die Bibel berichtet uns, dass die Erde wüst und leer wurde. Und wir wissen warum. Und unter diesen Bedingungen hat Gott geschaffen. Die Schöpfung geschaffen. Wir dürfen nicht vergessen, es wurde ihm die Erde als Wohnstätte zugewiesen. Aber er hatte noch einen für ihn bestimmten Ort, beziehungsweise eine Stätte im Thronsaal Gottes, wo er zu gewissen Zeiten zugelassen wurde. Er hat sie immer noch. Zu bestimmten Zeiten darf er sogar vor den Thron Gottes treten. Alle Engel haben Zutritt zum Thron Gottes. Noch. Und es gelang diesem ehemaligen schirmenden Cherub. Es gelang ihm durch seine Rebellion einen Drittel der Engel Gottes mitzuziehen, sie sich zu unterwerfen in seinem neuen Wohnort und Herrschaftsbereich, nämlich auf der Erde. Schlagen wir doch Offenbarung 12 auf. Offenbarung 12, Vers 3 bis 6. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Das erste Zeichen war die Frau Israel, die Johannes gesehen hat. Israel, die Frau Gottes. Und diese Frau wurde schwanger und stand kurz vor der Geburt. Und jetzt wird dem Apostel Johannes ein anderes Zeichen gezeigt, das zurückblendet, um zu erklären, was jetzt passiert mit dieser Frau und mit ihrer vorbestehenden Geburt. Und das ist jetzt Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Wir können nicht auf diese Details eingehen, aber nur ganz kurz. Die Tatsache, dass seine Köpfe beschrieben sind, die Hörner, die Kronen, zeigt den Drachen, in welcher Zeit, um welche Zeit es jetzt gehen wird. Das 7. Stadium des Abfalls, es ist das des Antichristen. Es zeigt die Szene sofort, in welchem Zeitalter das es gemeint ist. Aber es blendet zurück, was passiert ist. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Wir wissen jetzt, was eigentlich mit diesen Sternen gemeint ist. Den dritten Teil der Engel. Und jetzt geht es zurück. Genau auf diese Zeit dort, in Bethlehem. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Herodes war sein Werkzeug, Kindsmord. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Hier auf dieser Erde. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Welch eine Fülle schon nur in diesem 5. Vers an geistlichen Dingen, die passiert sind oder die noch geschehen werden. Und wie im Alten Testament wird das so oft antreffen, dass im gleichen Vers das erste Kommen des Messias und das zweite Kommen quasi ohne Trennung kombiniert sind. Genauso auch hier. Einen männlichen Sohn gebar sie, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Das überblickt die Zeit von Jesu Geburt bis ins Millennium, das tausendjährige Reich. Aber dazwischen passiert etwas ganz Entscheidendes. Ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Die Himmelfahrt Christi. Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang nähre. Auch wieder ein gewaltiger Vers mit einer Fülle an Prophetie, mit einer Fülle an Geschichte darin, was auch schon erfüllt war. Ganz unmittelbar, wenn wir denken, die Frau floh in die Wüste. Ja, sie floh, die Frau mit ihrem Mann, nach Ägypten, um dem Mord zu entkommen. Gott hatte vorbereitet, vorgesorgt. Aber das ist nur ein kleiner Teil, eine Vorschattung, eine Vorerfüllung, eine wichtigere Vorschattung dieser Prophetie, dieser Flucht. Aber auch erst eine Vorschattung, eine Vorerfüllung passierte dann 66 bis 68 nach Christus. Im Rahmen des ersten jüdischen Aufstandes und der Belagerung des Titus von Jerusalem. Die judäischen Christen, sie konnten fliehen. Sie konnten fliehen, wie hier vorausgesagt. Und wir lesen es wortwörtlich im Lukas 21. Wegen dieser Stelle wussten sie, was kommt. Und wir wissen, dass die judäischen Christen fliehen konnten aus Jerusalem. Und sie gründeten wahrscheinlich in Pella, das ist jenseits des Jordan, im heutigen Jordanien, 80 Kilometer vom heutigen Amman entfernt. Es gibt sie noch heute, diese Stadt, Pella. Dort gründeten sie eine neue Gemeinde. Es ist klar, übrigens historisch belegt, dass dann in der Folge dieses jüdischen Aufstandes, 70 nach Christus, ungefähr 1,1 Millionen Juden massakriert wurden. Massakriert wurden. Schlagen wir doch kurz Lukas 21 auf. Nur zum Sehen, wie exakt das Wort Gottes ist. Lukas 21, Vers 20 bis 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt sind. Die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Wisst ihr, ich bin so begeistert, wie genau das Wort Gottes ist. Wir haben ja den Parallelbericht, ganz ähnlich, in Matthäus 24. Und in Matthäus 24 merken wir, es passt ganz, ganz schlecht auf die Titusverfolgung. Und hier lesen wir das und sehen, es passt haargenau auf die damalige Zeit. Das beschreibt hier die Flucht von damals. Es beschreibt nicht die Flucht, die sein wird, die Vollerfüllung der Prophetie in der Mitte der Trübsalzeit. Das kann nicht sein, weil da steht, dass sie weggeführt werden unter alle Heiden. Das passiert dann nicht. Aber damals passierte es. Und Jerusalem wird seither zertreten von den Heiden. Wie lange noch, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind? Dann wird die Zertretung Jerusalems aufhören. Aber das ist noch nicht so weit. Wir kehren zurück in Lukas 10. Lukas 10, Vers 18 und 19. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Auch Vers 18 hier ist eine Prophetie. Eine Prophetie, die sich in ihrer Ganzheit noch nicht erfüllt hat. Die eigentliche Erfüllung wird beschrieben auch in Offenbarung 12. Gerade die folgenden Verse, die wir jetzt nicht gelesen haben. Oder im Rest des Kapitels, wo Satan seinen Strom ausschickt in der Wüste nach und die Frau zerstören will. Und vorher im Einschub dort, wo ein Kampf stattfindet im Himmel. Ein Kampf zwischen dem Erzengel Michael und seinen Legionen und Satan und seinen Dämonen. Und das Endergebnis ist, Satan wird besiegt dort im Himmel. Und seine Stätte im Himmel vor dem Thron Gottes, den er bis da noch haben durfte, wird herausgeworfen und er wird definitiv auf die Erde geworfen mit seinen Engeln. Und dann steht, jetzt ist das Reich unseres Gottes gekommen. Und gleichzeitig steht, wehe aber der Erde und denen, die auf ihr wohnen. Das ist ja ein stehender Ausdruck in der Offenbarung für diejenigen, die das Zeichen des Tieres angenommen haben. Wehe aber der Erde und denen, die darauf wohnen, wegen dem Zorn des Satans, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. In Vers 18 hier wird der Herrschaftsbereich und Macht Satans für eine gewisse Zeit eingeschränkt. Kaum trat der Herr seinen öffentlichen Dienst in der Autorität Gottes als Messias an, war die Herrschaft Satans in seinem eigentlichen Herrschaftsbereich hier auf dieser Erde eingeschränkt. Eingeschränkt, deutlich eingeschränkt. Und der Herr sieht ihn fallen wie einen Blitz vom Himmel. Wen wundert es, wenn wir wissen, wer auf der Erde ist? Wen wundert es? Wie ein Blitz fiel er aus seiner Position des Oberbefehlsschaft über die Dämonen dieser Erde. Der Herr Jesus hat den Starken sozusagen in dessen eigenem Haus oder Herrschaftsbereich gebunden. Gebunden. Um ihn zu berauben, sagt die Schrift. Schlagen wir die Stelle auf, Markus 3. Markus 3. Vers 27, ich lese aber schon ab 23. Ist die Elite des Volkes. Und was tun sie? Sie werfen Gott selber vor. Er treibe die Dämonen mit Satan aus. Und da steht, da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben. Es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Und genau das hat der Herr Jesus gemacht mit seinem Kommen aus Fleisch und Blut in das Haus Satans, in den Herrschaftsbereich, in die Wohnstätte Satans, nämlich diese Erde. Genau das hat er getan. Er hat den Starken gebunden, um ihn zu berauben. Wisst ihr, wie schrecklich, wenn Christen diesen Vers für sich nehmen und sich anmaßen, wir tun jetzt das. Wir gehen jetzt vor gegen Dämonen, aber wir müssen ja zuerst den Starken binden. Wie viele Lieder gibt es schon nur darüber. Lasst uns binden Satan und ihn dann berauben. Wie viele charismatische Lieder haben dieses Thema. Eine Frechheit ohnegleichen. Wir Menschen, was können wir ausrichten gegen den Fürsten der Luft? Aber unser Herr hat es getan. Er hat den Starken gebunden. Und können wir jetzt uns vorstellen, dass diese Zeit, als dieser Satan gebunden war, dieser Starke gebunden war, was das für diese Erde, für das Umfeld um den Messias herum bedeutete? An Segen, an Heilung und Befreiung für die Menschen im Umfeld dieses Messias. Für kurze Zeit konnte man erahnen, welche Freude und Segnungen in dem weltweiten Reich des Messias herrschen werden. Im tausendjährigen Reich. Für kurze Zeit konnte man das erahnen. Und den Höhepunkt dieser kurzen Zeit wollen wir auch noch kurz lesen im Matthäus-Evangelium. Matthäus 21. Passt zum heutigen Tag. Es war ein kurzer Einschub in die Geschichte des Volkes Israels, wo das Volk Gottes sozusagen als Gesamtheit den Herrn als ihren Messias anerkannten und sich ihm unterwarfen. Eine kurze Zeit, fast als Gesamtheit. Mit einer Ausnahme, mit wenigen Ausnahmen, mit der Elite. Die Elite nicht, aber sonst die Gesamtheit des Volkes. Wir lesen in Matthäus 21, Vers 8. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Wir dürfen das nicht überlesen, was hier steht. Realisieren wir, wie stark das Bild ist oder wie stark die Menschen meinten, was sie taten. Welches starkes Bild für die Unterwerfung das war. Sie hatten nicht so leicht Kleider wie wir. So leicht zu ersetzen. Die Kleider waren äußerst wertvoll. Äußerst wertvoll. Und sie breiteten ihre Kleider in die staubige Straße vor dem Messias. Es gibt kein stärkeres Bild, um sich ihm zu unterwerfen. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und sie zitierten damit die Verheißung, woher er kommen würde, wer er sein würde. Jesus heißt der Retter. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja. Habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus, nach Bethanien, und übernachtete dort. Und damit ist dieser kurze, überaus herrliche Einschub abrupt beendet. Er verließ sie und ging aus der Stadt, aus seiner Stadt, aus seinem Herrschaftsbereich, aus der Stadt Davids hinaus. Welche Tragik für das Volk. Ein kurzer Einschub, wo in Jerusalem die Zustände und der König des tausendjährigen Reiches herrschten. Für ganz kurze Zeit. Und da war der Fürst der Luft zu Boden gestürzt und gebunden. Es war die Zeit, wo der Sohn Gottes als Mensch in Fleisch und Blut auf der Erde wirkte, ausgerüstet mit der ganzen Vollmacht Gottes. Und er die Werke Gottes wirkte, um sich als wahrer Messias zu beweisen, aber auch um das gewaltige, vollkommene Erlösungswerk zu vollbringen, das Fundament für etwas nie Dagewesenes zu legen, für etwas unfassbar Herrliches zu legen, das Fundament zu legen für die Gemeinde, für die Gemeinde. Und für sich selbst ein erlesenes oder abgesondertes Volk zu reinigen. Den Starken zu berauben. Ein erlesenes Volk, das eifrig sei, gute Werke zu tun. Titus 2,14. Und hier jetzt die Jünger. Das heißt, seine Augenzeugen. Das heißt, die Apostel auch, die auch Propheten genannt werden, nämlich das Fundament der Gemeinde oder der Gemeinden, Epheser 2,20. Diese Augenzeugen hat er mit seiner eigenen Vollmacht ausgerüstet, um ebenfalls große Zeichen und Wunder zu ihrer Beglaubigung wirken zu können. Überrascht uns das? Nein. Es war eine ganz bestimmte Zeit. Und Vers 19, das traf eine ganz beschränkte Zeit zu. Siehe, ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das traf zu für eine ganz beschränkte Zeit. Aus diesen ganz bestimmten Gründen, weil der Messias da ist und seinen Stab übertragen hat auf die neu gegründete, etablierte Gemeinde, seinen eigenen Leib auf dieser Erde. Unglaublich, sogar Unverwundbarkeit verhieß er den Jüngern hier. Unverwundbarkeit, nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ich kann euch sagen, viele sind schon zu Schanden geworden, die das heute wieder so selbstüberzeugt für sich in Anspruch nahmen. Menschen sind gestorben, sie haben mit Schlangen gespielt, gerade kürzlich, vielleicht 2, 3 Jahre in den USA, so ein hypercharismatischer Prediger. Schaut, wie ich mit den Schlangen spiele, es tut mir alles nichts. Und er ist gestorben, dieser Dummkopf. Entschuldigung. Spätestens bei Stephanus in Apostelgeschichte 7 zeichnet sich die Beendigung dieser Vollmachtsübertragung ab, weil sie nämlich erfüllt war. Ihre Verheißung war erfüllt, zunehmend erfüllt. Petrus erfüllte sie auf gewaltige Art und Weise. Sein Schatten musste nur auf tote Leute fallen und sie sind auferstanden. Auf gewaltige Weise erfüllte Petrus sie. Paulus erfüllte sie noch. Was taten sie? Die Zeichen der Apostel. Diese Verheißung war erfüllt, weil er, der Messias, die Erde wieder verlassen hatte und zum Thron Gottes zurückkehrte. Und jetzt darf Satan unter Zulassung Gottes noch eine gewisse Zeit seine Herrschaft wie vorher über dieser Erde ausüben. Und wir Gläubigen tragen das Leid und die Schmach Christi. Und wir tragen nicht die Unverwundbarkeit Christi. Und zwar tragen wir sie im Aufblick auf unser Vorbild, auf unseren Fürsprecher. Und es wird daraus unbeschreiblicher himmlischer Reichtum, Frucht, Segen und eben Freude werden. Freude werden. Aber ich muss euch leider sagen, er weiß warum. Nicht leider. Es ist einfach so. Das ist das Allermeiste in der Zukunft. Es wird Freude werden. Unbeschreibliche Freude. Und nun noch der letzte Punkt, dann muss ich unbedingt aufhören. Sollte denn der Herr uns heute nicht mehr mit der dringend benötigten Vollmacht ausrüsten? Für sein Werk. Natürlich tut er das. Nur ist uns heute keine Vollmacht verheißen, um auch die Zeichen der Apostel zu wirken. Irrtum! Nein! Aber die Ausrüstung mit Vollmacht für den Dienst, für die vorbereiteten Werke, für die Arbeit im Erntefeld, diese Ausrüstung ist uns klar und deutlich zugesagt. Der Heilige Geist ist jedem Kind Gottes gegeben und wir sind aufgefordert dazu, vom Geist uns erfüllen zu lassen. Verstehen wir? Das ist nicht ein Automatismus. Wir sitzen da und wenn nichts passiert, ist Gott schuld. Er sagt, lasst euch erfüllen vom Geist Gottes. Lasst es zu. Gebt ihm Raum. Dem Geist Gottes in euch. Apostel Petrus sagt das Gleiche mit ganz anderen Worten, 2. Petrus 1. Und sagt dann ganz ernsthaft und ermahnend, setzt aber auch allen Eifer daran. Es passiert nicht einfach automatisch, dass ich da sitze und mein Leben plötzlich ausgerüstet ist mit dieser Vollmacht. Es braucht auch meine Seite. Es braucht Glauben. Wie immer, wenn es etwas braucht, von menschlicher Seite her. Es braucht Glauben. Und Glauben heißt nicht einfach dafür halten, für wahr halten. Glauben heißt Unterwerfung unter den Messias. Glauben heißt, ich ziehe meinen eigenen Mantel aus und ich werfe ihn nieder vor ihm. Ich unterwerfe ihn mich mit allem diesem Herrn. Das braucht es, um in diesen Vollmachtsgenuss zu kommen. Und der Herr Jesus selber sagt, dass er Vollmacht geben wird. Die Zeit haben wir nicht mehr, Markus 13, 34. Er ging zurück zum Vater und er hat seine Knechte gerufen und ihnen das Werk übergeben. Nein, es steht, er hat ihnen, einem jeden, Vollmacht gegeben für das für ihn bestimmte Werk. Und ganz nebenbei hat er dem Türhüter noch befohlen, dass er wache an der Tür. Es ist nicht so, dass wir keine Vollmacht mehr zugute hätten. Er gibt sie, aber ich kann mir mein Werk nicht selber auswählen und vom Herrn dafür diese Vollmacht verlangen. Es kommt nicht gut, wenn wir in Werken wandeln, die er nicht für uns vorbereitet hat. Und es kommt so ein großer Segen daraus, wenn wir in den für uns vorbereiteten Werken wandeln, mit Glauben und ausgerüstet mit der Vollmacht Christi. Und ich freue mich auf einen Neuanfang. Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt. Wir wollen vorwärts gehen. Auf diese Weise. Wie groß oder wie klein wir auch immer sind. Aber was spielt das für eine Rolle, wenn wir ausgerüstet sind mit der Vollmacht Christi zu dem Werk, zu dem er uns bestimmt hat? Ist alles andere, alle äußeren Bedingungen sind sekundär. Und ich freue mich von Herzen für jedes einzelne Geschwister, das von Herzen mitziehen wird. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, für den Reichtum deines Heilsplanes, für das Werk, das du vollbracht hast. Herr, und auch wenn es vollbracht ist, in alle Ewigkeit vollbracht, Herr, so stehen wir noch in diesem Kampf, in diesem Leben, in diesem Herrschaftsbereich, in diesem Feindesland. Aber du lässt uns nicht allein, Herr, du hast uns ausgerüstet und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir uns von Herzen freuen dürfen. Freuen, dass wir zu dir gehören. Dass wir in Ewigkeit eingeschrieben sind. Im Buch des Lebens des Lammes. O Herr, wir danken dir dafür, dass du um jedes Detail weißt in unserem Leben. Um alles Leid, um alles Maß an Angriffen, Leid, Bedrängnissen. Und dass du auch immer wieder die Zuversicht schenkst und die Freude schenkst auf dich, Herr. Und wir wollen uns dir hingeben. Wir wollen unsere Mäntel ausziehen und vor dir zu Boden werfen, Herr. Uns dir ganz unterwerfen. Bitte geh du weiter mit uns. Wir haben es nicht verdient. Und ich bin der Erste, der deine Verdammnis verdient hätte, Herr. Herr, komm du. Sei du gnädig und wirke du, Herr. Amen.